Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Klaus Bokatzky und einem Gast heute, dessen Leben sich wahrlich nicht auf eine Rolle reduzieren lässt. Es begann als schlesische Gutsbesitzertochter und führte zur höchst erfolgreichen Schriftstellerei mit mehr als 24 Büchern. Dazwischen lagen Arbeiten als Sekretärin und als Verkäuferin von Plastikschürzen und Tischdecken. 7 Kinder hat sie zur Welt gebracht, in 3 Ehen. Und sie war Bewährungshelfer für jugendliche Kriminelle und eine Vorreiterin für die deutsch-polnische Aussöhnung. Leonie Ossowski erzählt uns gleich von alledem und auch vom Mord in der Keksdose. 1925 kam sie als Jolante von Brandenstein in Niederschlesien zur Welt. Jahrzehnte später suchte sie für einen Roman einen großen Verlag und da fand ihr Verleger, kein Mensch würde ein Buch von einer Frau mit dem Namen Jolante von Brandenstein kaufen. Babette Allerhand schlug unsere Schriftstellerin daraufhin als ihren neuen Namen vor, was ausgeprägten Humor verrät. Beim Verleger aber auch nicht auf Freude stieß. Am Ende kam der Name heraus, unter dem Jolante von Brandenstein berühmt wurde, Leonie Ossowski. Herzlich willkommen.
Ja, ich grüße Sie.
Woher kam denn die Leonie für Ihren Literatennamen und woher das Ossowski?
Die Leonie kam von meiner Urgroßtante, die ein Zwitter war, komischerweise.
Also weder Mann noch Frau.
Weder Mann noch Frau, wurde aber von ihren Eltern verheiratet mit einem Herrn von Oppeln. Und dieser Herr von Oppeln war so empört, dass er sich scheiden lassen wollte, was damals unmöglich war. Er wollte die Ehe annullieren. So. Und das wollten also meine Urgroßeltern nicht. Und dann hat er eine tolle Apanage bekommen. So, das war Tante Leonie. Die ist gestorben, da war ich 5 Jahre alt, aber ich habe ein ganz intensives Erinnerung an sie, weil sie so viele Nippesfiguren hatte und ganz klein und krumm war und irgendwie was Zierliches, Hübsches. Naja, und dann habe ich, außerdem fand ich den Namen so schön und deswegen ist also Leonie geworden. Und Ossowski, das sind die polnischen Raubritter, die vor 750 Jahren sich das ganze Land, wo ich herkomme, unter den Nagel gerissen haben. Da haben sie alle Leute totgeschlagen und nur den Lehrer haben sie leben lassen. Und nachher wurden sie aber sehr soziale Leute, haben eine wunderbare Kirche gebaut und einer war nachher Landrat. Das waren die Ossowskis und ich wollte irgendwie einen Bezug zu meinem Namen haben und daraus wurde Leonie Ossowski.
Raubritter klingt jetzt aber auch schon so ein bisschen nach der ganz kleinen Jolante, die Chefin einer Jungensbande war.
Ja, ja.
Wie war das?
Naja, ich war ein ziemlich wildes Kind, bin schon ab meinem 5. Lebensjahr geritten, im Gegensatz zu meinen Schwestern, die zwar auch reiten mussten, aber nicht reiten wollten.
Sie haben 3 Schwestern.
Also ich war die 3., die beiden Älteren. Und die hatten gar keinen Spaß an Pferden, am Reiten, an Tieren. Die spielten mit Puppen im Park und waren überhaupt immer sehr anständig und artig. Ich war es nicht. Und mein Leben spielte sich auf dem Hof ab. Meine Freunde waren der Stellmacher und der Melkermeister und der Schmied natürlich. Und ich hatte 6 Jungs aus dem Oberdorf, da war ich her. Und die mussten mir gehorchen, darauf legte ich allergrößten Wert. Und wir haben uns dann geprügelt mit den Kindern aus dem Mitteldorf und aus dem Niederdorf. Ich war eine große Schlägerin, muss ich dazu sagen, ja.
Das führte dann dazu, dass Ihre Eltern Sie irgendwann doch in das vornehme Internat Salem am Bodensee gesteckt haben, was Ihnen gar nicht gefallen hat. Und dann kam wieder Jolante als die aufsässige Renitente.
In Salem war es ja üblich, dass man nicht abschrieb und man log nicht, man rauchte nicht, man Alkohol. Auch in den Ferien sollte man das alles nicht machen. Und ich war so verzweifelt in diesem Internat, weil ich konnte auch die Berge nicht ausstehen, weil ich immer sagte, was ist hinter den Bergen? Ich fühlte mich immer eingeschlossen. Schlesien ist ja flach wie ein Bügelbrett. Und ich wollte da weg. Und dann habe ich gedacht, die einzige Möglichkeit ist die, immer das Gegenteil von dem zu machen, was gewünscht wird. Und dann hatte ich mir auch noch eine Krankheit ausgedacht, die man nicht gut überprüfen kann, nämlich einen ständigen Blasenkatarr. Wurde in ein Krankenhaus gelegt in Friedrichshafen und das war schon Krieg. Und dann habe ich immer mit den Soldaten Zigarettchen geraucht. Und das haben dann die Schwestern der Schule gesagt und das war dann das i-Tüpfelchen und dann bin ich gegangen worden. Also ich habe gerade noch die mittlere Reife geschafft und weg war ich.
Da waren Sie 14, 15. Und diese fantasievolle Ader, die beschränkte sich nicht nur auf die Erfindung von Krankheiten, sondern hatte auch literarische Aspekte. Sie hatten schon früher geschrieben über den Mord in der Keksdose. Was war das für ein Mord?
Das wusste ich gar nicht mehr. Es hat mir eine Schulfreundin vor 2 Jahren mal am Telefon erzählt. Es hätte sie so beeindruckt, dass wir sollten einen fantasievollen Aufsatz schreiben oder irgendwie sowas. Und da habe ich den eingeschrieben, der Mord in der Keksbüchse, wie eine Spinne eine Fliege ermordet und auffrisst. Und das habe ich, in 3 oder 4 Seiten sehr ordentlich zu Papier gebracht.
Woher kam das, dass Sie schon als Mädchen angefangen haben zu schreiben?
Naja, meine Mutter hat ja auch schon geschrieben. Meine Mutter hat Novellen und die Novellen fand ich eigentlich immer ziemlich schrecklich. Aber sie hat wunderschöne Gedichte gemacht, wirklich sehr, sehr schöne Gedichte. Und einen sehr guten Roman. Aber die Novellen, das war immer irgendwie sowas mit Adel und Rittern und irgendwas. Das war also nicht meine Welt. Aber der Roman, der Frosche, der Totentanz, siehst du, das ist ein historischer Roman, der sehr schön ist. Obwohl das mich gar nicht interessiert hat, auch zum Leidwesen meiner Mutter, die uns immer was vorließ, wir fanden das immer schrecklich langweilig. Ich habe das dann, meine Kinder haben sich für meine Arbeiten auch nicht so wahnsinnig interessiert. Ich glaube, ein paar von den 7 haben immer noch nichts von mir gelesen. Sie behaupten es zwar alle, aber ich glaube es nicht so ganz.
Sie haben dann ja nur die mittlere Reife, kein Abitur. Sie haben eine Lehre in der Landwirtschaft gemacht.
Nee, jetzt war ich auf der Reitschule.
Auf der Reitschule?
Reitschule in Worms. Habe dann das Reiterabzeichen gemacht und dann war ich in der landwirtschaftlichen Lehre, ja.
Und Sie haben immer eine Liebe für Tiere gehabt?
Ja, Tiere waren für mich das Allerwichtigste.
Bis heute?
Bis heute.
Heute ist es eine Katze.
Nun ist eine Katze geworden, weil ich nicht mehr gucken kann und dann kann ich die Hundehäufchen nicht mehr sehen. Außerdem bin ich nicht gut zu Fuß und kann keine Wanderung mit meinen Hündchen machen.
Sie haben ein großes Herz, Leonie Ossowski.
Ich liebe halt Tiere. Tiere sind so, denen kann man vertrauen im Gegensatz zu den Menschen, finde ich.
Leonie Ossowski, die große Schriftstellerin, heute zu Besuch im Gespräch. 1945 wird es jetzt als ein wenig trauriger. Sie waren frisch verheiratet und sind dann mit ihrem ersten Mann Richtung Westen geflohen. Zunächst nur bis Bad Salzungen in Thüringen. Und da mussten sie schon Angst haben, von den Sowjets nach Sibirien deportiert zu werden. Wie kam das?
Ich war schwanger. Das ist eigentlich irgendwie ganz wichtig, dass man sich das mal so vorstellt, wie das so ist. Und wir waren in Bad Salzungen auf einem Bauernhof, der gleichzeitig auch ein Gasthof war. Und da waren Leute von der Wiesbadener Post auch einquartiert. Und die behaupteten, dass mein Mann und ich uns Eier und Milch zum mehr nahmen, als verteilt werden durften. Und zudem hatten sie gesehen, dass ich deutsche Soldaten versteckt habe. Da war der Krieg ja dann zu Ende. Und die Jungs waren alle auf der Flucht, die wollten alle nach Hause und nicht in Gefangenschaft kommen. Und dann habe ich sie immer versteckt. Und dann hat mich dann eine Frau verpetzt. Da kamen die Amerikaner auf dem Hof und dann haben die mich angezeigt. Und dann bin ich mit dem Amerikaner in den Schweinestall gegangen und habe immer gesagt, hier ist kein Soldat, hier ist kein Soldat. So laut, dass der weglaufen konnte. Naja, auf alle Fälle hat der mich dann zugezwinkert und hat gar nichts gemacht. Schön. Und dann wurden ja die Grenzen versetzt im Juni 1945.
Also man muss dazu sagen, erst an die Amerikaner ein Teil Thüringens
ja,
besetzt.
Ja, Thüringen war, jawohl.
Und dann nach den Absprachen von Jalta sind sie dann an die in Jalta abgesprochenen Punkte gegangen, also so was dann später das. Die innerdeutsche, die Zonengrenze wurde.
Und da sind wir, mein Mann und ich, mit den Pferden von dem Gasthof und dem Wagen und die paar Sachen, die wir hatten, drauf und ab zur Grenze. Und da waren schon die Russen und die haben uns gar nicht durchgelassen. Wir sind wieder zurück und wir sind dann in Bad Salzungen untergekommen mit Freunden zusammen. Irgendwo war eine wahnsinnige Kommune, ich weiß nicht, wir wohnten da zu 6 oder zu 8 Leuten. Und einer von denen war im Rathaus und hat im Rathaus eine Liste gesehen von den Leuten, die verhaftet werden sollten zur Zwangsarbeit nach Sibirien. Und da standen mein Mann und ich als Erste oben. Und dann sind wir sofort los, ab die Post, weg über die grüne Grenze.
Erst nach Bad Hersfeld im Hessischen und dann nach Oberschwaben. Wie sind
Sie? Nee, dann waren wir erst in Oberrode auf einem Gutshof. Ich wusste immer nicht, wo ich das hinkriegen sollte, denn ich wohnte mit meinem Mann und meiner Schwester zusammen in einem Zimmer. Ich habe vergessen zu sagen, dass ich im Juni in Bad Hersfeld meine Eltern zufällig auf der Straße getroffen habe. Die hatte ich ja seit Januar nicht gesehen. Ich war mit meinen Schwiegereltern geflohen.
Und die haben Sie dann zufällig auf der Straße in Bad Hersfeld wieder getroffen?
Ja, so ist das. Der liebe Gott macht solche Sachen. Und dann habe ich mir gedacht, wo kriege ich das Kind bloß, um Gottes Willen? Bin ich mal rumgerannt in der Stadt und habe dann ein sehr altmodisches Schild einer Hebamme gesehen und habe da geklingelt und da kam ein verhutzeltes altes Weiblein raus. Und dann hat sie gesagt, ich soll mal zu ihr kommen. Und ihr Mann musste in der Küche schlafen und ich habe dann im Bett ihres Mannes mein erstes Kind gekriegt. So war das.
Aber später sind Sie dann auf jeden Fall nach Oberschwaben gegangen.
Ja.
Und wie wurden Sie da aufgenommen?
Das war ziemlich schrecklich. Man war halt der Flüchtling. Also ich muss sagen, kann ich mal 2 Worte zum Flüchtling sagen vielleicht?
Ja, aber selbstverständlich, nicht nur 2.
Von dem Moment an, wo ich abgehauen bin. Also der erste Moment, der mir zu schaffen machte, war, wie ich als schwangere Frau unterwegs war und aufs Klo musste und bei jemandem geklingelt hat. Und da hat die zu mir gedacht, wir lassen keine fremden Leute auf unsere Toilette. So. Muss ich auf die Straße, pinkeln, auch nicht so fein gewesen. Jedenfalls, von da aus wurde mir klar, dass jetzt nichts mehr hier mit Gutsbesitzerstochter, Großbürgertum und sowas alles. Gar nichts, nichts. Und ich war eben eine Flüchtlingsfrau und da habe ich gemerkt, über Jahre, und ich sage Ihnen, es sind, glaube ich, 7 oder 8 Jahre, dass einem der Begriff Flüchtling wie ein Makel angehangen hat. Wo auch immer man hinkam, man war der Flüchtling. Man musste immer freundlich sein, man musste immer dankbar sein, man musste sich immer anpassen. Man hatte keinen Anspruch, kein gar nichts. In Schwaben hat man das die Reingeschmeckten, Neigschmeckte, da haben sie gesagt, die Reingeschmeckten. Man hat immer gestört, man hat Geld gekostet, die Leute haben Angst gehabt, dass man ihnen die Wohnung wegnimmt, die Arbeit wegnimmt, die Steuern bezahlen müssen. Es war schrecklich. Genau das Gleiche, was den Leuten heute passiert, ist uns damals passiert. Es ist immer dasselbe und es wird immer dasselbe bleiben.
Was geht in Ihnen da vor, wenn Sie sowas jetzt im Fernsehen sehen? Wird da wieder was aufgewühlt in Ihnen?
Ich kriege so eine wahnsinnige Wut. Ich kriege so eine wahnsinnige Wut und zwar, ich meine, was Frau Merkel sich gedacht hat, wenn sie sagt, wir schaffen das, das weiß ich bis heute nicht. Irgendwas wird sie sich gedacht haben, aber sie hat eine Lawine losgetreten. Solche Sätze kann man nur sagen, wenn man sie mit dem Parlament, mit seinen Parteien, mit der Europa-Union abspricht. Gut, das ist eine andere Sache. Aber dass mein geliebtes Polen sich so verhält wie jetzt, die selber genau wussten, was es bedeutet, Flüchtling zu sein. Das geht nicht in meinen Kopf. Und ich kriege so eine schreckliche Wut, wie man mit den Menschen umgeht. Und dann Kriminalität, ja, das kenne ich. Na klar, wenn die nichts haben. Ich habe auch geklaut als Flüchtling. Holz habe ich geklaut. Wenn man arm ist, klaut man eben.
Nun waren Sie damals 20, 21 und Sie waren als Kind schon sehr durchsetzungsfähig als Jolante. Wie haben Sie dann versucht, sich in dieser feindseligen, oberschwäbischen Umgebung durchzusetzen?
Naja, also ich war erstmal in diesem Schloss da auch mit untergekommen, erstmal. Und da hat man mir gesagt, wenn ich sollte putzen. Und da habe ich gesagt, warum, sagte eine Cousine von mir. Und dann hat sie gesagt, wer essen will, muss auch putzen. Da habe ich so die Wut gekriegt, da bin ich erstmal nach Biberach und habe dann diese komischen Berufe gehabt. Da war ich, erst habe ich in der Schokoladenfabrik gearbeitet. Da habe ich so einen wahnsinnigen Hunger gehabt, dass ich immer dieses Marzipan gegessen habe. Da musste ich immer so Osterhasen, die kriegten so kleine Pillen da als Augen und da musste ich immer die Pupille einzeichnen mit dem Pinsel. Da habe ich die alle schielen lassen. Und dann wurde ich abgemahnt und dann habe ich die Mitarbeiterinnen aufgehetzt, weil wir hatten 48 Pfennig Stundenlohn, das muss man sich mal vorstellen. Und da habe ich gesagt, wir müssen jetzt hier einen Aufstand machen und die dachten gar nicht daran, einen Aufstand zu machen. Also flog ich aus der Schokoladenfabrik raus. Dann war ich im Volksbildungswerk Sekretärin und dann war ich Sprechstundenhilfe.
In Biberach, in diesem Oberschwaben, ja. Da haben Sie mal eine Aktion gemacht, damit diese Oberschwaben die aus Schlesien Geflüchteten kennenlernen konnten.
Es war die Schwierigkeit in Oberschwaben, also auf dem Lande, dass die Schlesier oder die Flüchtlinge, besser gesagt, und die Einheimischen einfach nicht miteinander konnten. Es war eine Katastrophe. Und dann habe ich mir Folgendes überlegt. Ich war damals schon irgendwie Vorsitzende vom Bund der Heimatvertriebenen. Da hatte ich mich schon eingemischt und habe da schon im Dorf sogar Wohnungen beschlagnahmt. Also ich habe mich da gar nicht beliebt gemacht. Aber die Flüchtlinge kannten mich alle. Dann habe ich gesagt, passt mal auf, wir machen so. Ihr backt alle schönen schlesischen Kuchen. Und mit dem Gastwirt in dem Dorf stand ich mich auch gut. Der hat mir den Saal zur Verfügung gestellt. Und dann haben die Flüchtlinge die Dorfbewohner eingeladen. Und die Schwaben gucken ja gern aufs Geld. Die waren sowas von fassungslos über diese Einladung. Die sind natürlich alle gekommen, haben den Kuchen gegessen. Später wurden auch Viertele getrunken und es war eins der schönsten Zusammensein. Fest kann man ja nicht nennen, aber das ging bis in den Abend rein vom Nachmittag. Und dann haben wir noch ein Krippenspiel gemacht und eins meiner Kinder war das Jesuskind und ich weiß nicht, also das war alles wunderbar.
Also eine spezielle Form von Willkommenskultur in Oberschwaben.
So ist es ja, so war es, ja.
Leonie Ossowski, insgesamt haben Sie 7 Kinder zur Welt gebracht.
Ja.
Wie sehr lieben Sie Kinder?
Ich wollte eigentlich überhaupt, nee, das stimmt nicht. Als kleines Mädchen wollte ich mir 6 Jungs haben. Und dann habe ich überhaupt nicht mehr über Kinder nachgedacht. Ich hatte jedenfalls von Kindern, Säuglingen keine Ahnung. Ja, ich glaube, meine Kinder waren alle ziemlich verzweifelt mit mir als Mutter. Nicht als Erwachsene oder als Heranwachsende, das ging gut. Aber als Kleinkinder fanden die mich, glaube ich, ziemlich doof. Ich war nicht zärtlich. Ich wusste immer nicht so recht, was man zum Säugling machen soll. Das war eigentlich nicht meine Welt. Ich habe immer jemanden gefunden, der das für mich mir dabei geholfen hat.
Aber Ihre Bücher sind doch reine Liebeserklärung an Kinder und an junge Menschen.
An Kinder?
Ja, also, wenn ich Wilhelm Meister mir angucke.
Ja, das ist ja ein spezielles Buch. Ja,
das ist ein wunderbares Buch über die alte Berliner Hausbesetzerbewegung der 80er Jahre, über die ich sehr viele Zeitungsartikel geschrieben habe. Da haben Sie mich wieder reingerissen.
Sie sind der erste Mensch, der mich auf dieses Buch anspricht.
Das kann ich nicht glauben.
Doch, ich habe es so gerne geschrieben.
Ja, und ich habe es gern gelesen.
Naja, also wie gesagt, größere Kinder, die habe ich immer sehr gerne gehabt. Mit so kleinen Kindern kann ich nicht so viel anfangen, aber mit größeren Kindern kann ich viel anfangen, das stimmt.
So, bis es überhaupt zu der großen Schriftstellerin kam, da haben Sie erstmal dann, Sie haben ja schon geschildert, was Sie alles gemacht haben, um sich, den Mann, die Kinder dann durchzubringen, die nach und nach kamen. Sie haben aber dann auch schon erste Erzählungen veröffentlicht, und zwar in Zeitschriften wie der Bäckerblume und dem Metzgermagazin. Und sie haben mit ihrem Mann ein Sammelsurium an so verschiedenen Sachen, Plastikschürzen, Cola-Nüsse gegen Verkalkung, Tischdecken, verkauft. Auch so auf Jahrmärkten? Oder
auf Jahrmärkten, ja.
Auf Jahrmärkten.
Auf Jahrmärkten, und da hatten wir schon einen VW, den haben wir dann umgebaut und in dem haben wir geschlafen. Und am Tag haben wir das verkauft. Und davon haben wir gelebt, ja. Und da habe ich gesagt, das ist so toll, was ich da alles erlebt habe, was ich da für Menschen kennengelernt habe. Da waren da verkrachte Existenten, alte Nazis, Leute, die ewig und immer schon auf dem Jahrmarkt waren. Und also alles ein wahnsinniges Durcheinander. Die Sprache zu lernen, die Ausdrücke, die für Geld, weiß ich gar nicht mehr. Fünfer war ein Heiermann, das weiß ich noch. Ist es immer noch, klar, aber. Und da habe ich gesagt, muss man ein Drehbuch da draus machen. Und setzte mich hin und schrieb ein Drehbuch. Und meine älteste Schwester war verheiratet mit Kurt Metzig, bei der DEFA war der.
Also im Osten? Im Ostsektor, im sowjetisch besetzten
sehr,
Sektor.
Sehr bekannter Regisseur. Und da habe ich gesagt, ach, ich besuche den mal und dann zeige ich dem das Drehbuch, vielleicht kann der mir weiterhelfen. Und da hat er kurz zu mir gesagt, nee, du, also hier mit Verwandtschaft weiter, Beziehungen, das mache ich nicht. Aber wenn du glaubst, das ist was, dann geh doch in die Dramaturgie und zeig denen das. Und dann hat er das gelesen, dann hat er mich wieder geholt, wieder bestellt. Und hat gesagt, sie haben uns ein großes Vergnügen bereitet. Ich sag, warum denn? Er hat gesagt, wir waren mehrere Leute, wir haben noch nie so über ein Drehbuch gelacht wie ihres. Und ich sag, es ist doch gar nicht so komisch. Nein, sagt er, aber wie sie das Drehbuch geschrieben haben. Und ich sag, ich habe ja noch nie eins gesehen. Wie soll ich denn? Und das war der Witz an sich, ne? Dann hat er zu mir gesagt, ob ich Zeit hätte. Bekam ein Treatment zu lesen und er sagte, ich sollte meine Meinung dazu lernen. Und ich sag, da habe ich mir gedacht, politisch ist es so entsetzlich, da wird mir übel, sowas kann ich nicht lesen. Und dann sagte, da haben Sie recht. Und da habe ich ihn angeguckt und gesagt, aber die Geschichte ist eine gute Geschichte. Und da hat er gesagt, deswegen sollen Sie es auch machen.
Und was war das?
Zwei Mütter mit Frank Bayer zusammen, mit dem ich bis zu seinem Tod sehr eng befreundet war. Gut, dann kriegte ich die Hälfte meiner Gage in Westgeld und die andere Hälfte in Ostgeld. Das war dann in 53, 54, 55, kriegte man in Ostberlin alles, was sie sich denken konnten. Und ich kaufte ein wie eine Blöde. Fotoapparate, Schreibmaschinen, Porzellan, Teppiche. Und das habe ich geschmuggelt mit den Schlafwagenschaffnern zusammen. Ich habe die vorher gefragt, was wollt ihr? Und dann machten die ihre Bestellungen, das kriegten die von mir besorgt, das andere machte ich und verhökerte das dann zu Hause. Die Schlafwagenschaffner kannte ich ja nur alle, es waren ja nicht so viele, es waren glaube ich 7 oder 8. Und die hatten einen Stammtisch. Und dann verlangten sie von mir, wenn ich in Berlin war, musste ich zu dem Stammtisch kommen, das ich auch immer gemacht habe. Und dann wurden da schwer Kurze getrunken und dann klopften die immer und sagten im Chor, wer ist unsere Beste? Und dann dachten alle im Chor, die kleine Frau von Tiedemann. Und das war jedes Mal, wenn ich am Stammtisch war, wurde das so gemacht.
Weil Sie damals noch Jolante von Tiedemann waren oder ja, auch schon geschrieben haben, als Jo...
Jo von Tiedemann. Da habe ich den Adelstitel weggelassen.
Also weggelassen. Den war besser, eine Arbeit am Bauernrepublik, den Adelstitel wegzulassen. Und wie kam es dann zu Ihrem ersten Roman? Stern ohne Himmel. 1958 auf jeden Fall, wissen.
Ja.
1958 hat dann die DDR verboten, dass solche Leute wie Sie aus dem Westen für die DEFA tätig sind. Und Sie haben da aber schon an einem Drehbuch gesessen über eine Geschichte von einer Jugendklique in den letzten Kriegstagen, die jetzt teilweise daran zerbricht und teils zusammenhält, als es darum geht, dass sie einem jungen Juden auf der Flucht vor den Nazis helfen.
Das war eine Geschichte, die mir auf einem Dachboden, Wohnung, ziemlich zerfallen, saß ich mit Frank Bayer und dem anderen Regisseur, dessen Name mir entfallen ist, und der hat diese Geschichte erzählt, weil er sie irgendwie gehört hatte. Und da habe ich gesagt, Mensch, schenkst du mir die Geschichte? Und er hat gesagt, von mir aus, klar. Und daraus habe ich dann ein Drehbuch mit Frank zusammen gemacht. Wir wollten das verfilmen. Und er hatte also dann fest Treatment schon gemacht, saß schon am Drehbuch und dann kriegte ich von der Dramaturgie gesagt, komm nicht in Frage, wird nicht produziert, ist so viel Kirche, weil das im Kirchenchor eine große Rolle spielte. Jedenfalls habe ich dann gesagt, na gut, dann schreibe ich einen Roman und habe dann einen Stern und den Himmel geschrieben und der wurde dann unter Jo Tiedemann veröffentlicht im Verlag der Nation.
Also in einem Ostverlag.
Im Ostverlag, ja. Und danach habe ich 10 Jahre überhaupt nicht mehr geschrieben und nichts gemacht, weil der Vater meiner vier, sagte, ich sollte jetzt mal mich um die Kinder kümmern, die erziehen und putzen und kochen, wie was mir zustünde. Und das habe ich gemacht, komischerweise. 10 Jahre lang. Und dann bin ich explodiert und habe ein Buch geschrieben. Das hieß, Wer fürchtet sich vom schwarzen Mann?
1971, Leonie Ossowski, haben Sie dann das Drehbuch für den allerersten Tatort, der jemals produziert wurde, geschrieben, auf offener Straße. Und damit hatten Sie zum Thema Kriminalität und Kriminelle gefunden. Und da wurden Sie dann auch praktisch aktiv. Was haben Sie da genau gemacht?
Naja, habe ich 5 Jahre das ja in Mannheim gemacht. Mir fielen die Jungs immer auf, die am Wasserturm in Mannheim rumsaßen und nicht wussten, was sie machen sollten. Da bin ich mal so auf sie zugegangen, habe sie mal gefragt. Und sagte, sie würden gar nichts machen. Und dann kamen wir ins Gespräch und habe gesagt, ihr stinkt ja 10 Meter gegen den Wind, ihr müsst mal duschen. Ja, wo sollen wir denn duschen? Da kommt sie mir, können bei mir duschen.
Sie haben da in Mannheim gewohnt auch?
Ich habe damals schon in Mannheim gewohnt. Ich war da schon das 3. Mal verheiratet. So. Hatte dann ja auch noch mal meinen 5. Sohn gekriegt. Darüber haben wir nicht gesprochen, ist auch egal. Aber es waren jedenfalls 5 Kinder dann.
Am Ende 7?
Am Ende 7. 2 aus erster Ehe, 5 aus zweiter Ehe, 3. Ehe gar keiner, Gott sei Dank. So, und dann haben die bei mir geduscht, die haben mir nichts geklaut. Kein Pfennig Geld, kein Silberlöffel, nichts, gar nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwo müsst ihr doch wohnen. Ja, ein paar von uns wohnen im Übergangsheim. Und dann habe ich den Heimleiter gefragt, darf ich da mal die Jungs sprechen? Und dann hat er gesagt, ja, wenn die mit ihm reden. Da waren die beim Abendbrot und dann habe ich sie begrüßt und habe gesagt, ich wollte mich mit ihnen unterhalten. Dann haben die gesagt, warum? Und ich sage, weil es mich interessiert, sind sie von der Kirche? Nein. Von der Polizei? Nein. Vom Jugendamt? Nein. Na, wer sind sie denn? Ich sage, ich bin Autorin und wollte mal was über euer Leben erfahren. Und dann habe ich gedacht, ich bin am Sonnabend in der Kneipe gegenüber und trinke ein Bier. Wer für euch Lust hat, kann ja mit mir Bier trinken. Da waren sie alle da, haben ein großes Bier festgemacht. Und dann habe ich gesagt, so, ich mache ein schönes Fest für euch bei mir. Da könnt ihr eure Freundin mitbringen. Das haben wir auch gemacht. Und dann waren wir so laut, dass die Nachbarn sich beschwerten. Dann kam die Polizei und sagten, was haben Sie denn für Freunde, Frau Ossowski? Und dann habe ich gesagt, das sind meine neuen Freunde. Und dann haben die gesagt, na gut, aber dann sorgen Sie dafür, dass die neuen Freunde etwas leiser sind. Auf alle Fälle hatte einer von denen vorher, Plattenspieler, war dem zu popelig und hatte, da hast du keine Lautsprecher. Ich sage, ich habe keine Lautsprecher. Und dann hat er 2 geklaut, ist erwischt worden und saß im Gefängnis.
Der wollte 2 für Sie klauen?
Für unser Fest. Dann bin ich zu dem Richter gegangen und habe gesagt, ich möchte gerne den besuchen. Und dann sagt er, das können Sie ja machen, aber dann werden Sie doch gleich Bewährungshelferin. Da habe ich gesagt, was ist das denn? Ja, dann müssen Sie sich um den kümmern und dass der nicht wieder irgendwie wo was klaut. Und was muss man können, habe ich gefragt. Und da dachte der die klassische Antwort, nichts. Ich bräuchte nur ein polizeiliches Führungszeugnis. Und ich sagte, das können Sie haben. Und so kam ich in den Knast. Und dann wurden daraus eine Jugendgruppe von 30 Jugendlichen. Das war vielleicht nur Unternehmen, die immer zu bändigen. Das wuchs aber dann alles so und so über den Kopf. Und da habe ich gesagt, das geht so nicht. Was machen wir denn mit denen, wenn die rauskommen aus dem Knast? Und da hatte ich dann einen jungen Mann kennengelernt, der bei der BASF in der Buchhaltung war, Andreas. Und Andreas und ich haben dann die Kippe gegründet. Und das war ein Haus, das wir angemietet haben mit Geldern von der Stadt, vom Land. Und da haben wir dann 30 Leute untergebracht in dem Haus. Und wir waren dann Vorbild, wir waren ganz berühmt mit der Kippe. Und da haben wir mit denen haben wir dann auch einen Tatort, da haben die mitgespielt. Im Tatort haben die mitgespielt. Und der Tatort, das muss ich auch noch schnell sagen, das war der erste, der geschrieben wurde, der zweite, der gesendet wurde. Und ich kriegte also furchtbar eins auf die Mütze. Und das wäre der schlechteste Tatort, der überhaupt je, weil ich angefangen habe mit Täter und Opfer. Man wusste gleich zu Anfang, wer der Täter war. Da habe ich keinen goldenen Fuß für gekriegt. Was sagt man?
Keinen Oscar für bekommen.
Ja.
Aber dafür haben Sie eine große polnische Ehrung sehr viel später bekommen, nämlich 2007 vom damaligen polnischen Minister für Kultur und Nationales Erbe, nämlich für Ihre Verdienste um die polnische Kultur.
Der ist mein schönster Orden. Da habe ich mich so wahnsinnig drüber gefreut, weil ich das so eine Umkehrung der Geschichte sehe. Nicht? Das war für mich so ein Geschenk einfach.
Sie haben vorher aber uns alle beschenkt mit mehreren Büchern zu dem Thema der deutsch-polnischen Beziehung, nachdem Sie dann in den 70er Jahren das erste Mal wieder in Ihr altes Dorf gefahren sind. Das alte Niederschlesien, jetzt polnisch. Da, wo Sie einst die Jungs vom Mitteldorf und Niederdorf mit ihrer Bande verprügelt hatten.
Ja.
Sie aus dem Oberdorf.
Ja, und da wohnte ich in einem Zimmer ohne Wasser und musste auf einem Strohsack schlafen und war eigentlich etwas verblüfft über diese Unterbringung, bis ich feststellte, dass die Chefsekretärin des Kombinatsdirektors frühere Zwangsarbeiterin in meinem Dorf war, die sich rächen wollte. Die war halt so wütend auf Deutsche. Wenn ich in das Büro kam, dann stand die auf und verließ das Zimmer. So einen Hass hatte die. Der hatte ich diese Unterkunft zu verdanken. Und da dachte ich, na, du wirst mir was erzählen. Das macht mir gar nichts. Ich kann gern auf dem Strohsack schlafen.
Wie lange waren Sie denn da beim ersten Mal? Das waren ja Wochen, die Sie da waren.
Monate.
Monate sogar.
Ja, ich war ein Vierteljahr war ich da.
Vierteljahr?
Ja.
Und das war dann Ausfluss, waren dann die Bücher Weichselkirschen, Wolfsbeeren, Holunderzeit, das Dienerzimmer.
Erstmal nur Weichselkirschen.
Aber das andere kam dann später. Und es kam vor allem auch...
Es hatte einen Grund. Der vertriebene Präsident, wie hieß der denn bloß?
Chaya.
Ja, der Chaya, der sagte, Schlesien ist unser. So einen Spruch gemacht hat, so einen blöden. Und da habe ich so die Wut gekriegt, da habe ich mich hingesetzt und habe die Wolfsbeeren geschrieben. Habe das ganz genau alles aufgeschrieben.
Warum waren Sie, die von der Herkunft her schlesische Adlige, so sehr gegen das, was der vertriebenen Präsident Chaya gesagt hat? Da waren Sie ja eine Ausnahme unter den ostelbischen Adligen,
leider.
Die vertrieben waren.
Alle meine Bücher haben irgendwie was mit Gerechtigkeit zu tun. Weil wir Deutschen mit den Polen so schlimme Sachen gemacht haben. Ich kann es gar nicht sagen. Dieser Kombinatsdirektor, der hat mich am ersten Tag, hat er mich von seinem Fahrer ins Auto gesetzt und ich musste ins Nachbardorf fahren. Und dann hat er mir genau gesagt, in welchem Haus Leute erschossen worden sind. Dann habe ich die Leute gefragt, die bei uns Landarbeiter waren, wo die herkamen. Und dann habe ich die schrecklichsten Sachen erfahren. Was wir Deutschen mit den Polen gemacht haben. Das war 3 Kilometer von meinem Elternhaus und ich hatte keine Ahnung. Und das hat mich so bewegt und das hat mich so berührt. Und da habe ich gesagt, das muss doch mal aufgeklärt werden, was wir da gemacht haben. Ja. Und deswegen habe ich mich da so, dieser Chaya, der hat ja zu mir gesagt, wie ich diesen Preis gekriegt habe, da den Schlesierpreis in Hannover. Ich dürfte keine Dankesrede halten, stellen Sie sich das mal vor. Und da habe ich gesagt, ich bin so erzogen, dass wenn ich was geschenkt kriege, sage ich auch Dankeschön. Das habe ich auch gemacht. Ich kriege jetzt noch die Wut, wenn ich das erzähle.
Haben Sie eine Wut auch herausgelassen in Ihrem Altersroman Die schöne Gegenwart? Da haben wir eine alte Villa, die eine alte Dame erbt und wo dann jungdynamische Immobilienhaie und Spekulanten das daraus möglichst viel Geld machen wollen. Und sie sorgen am Ende dafür, dass da so eine alten Wohngemeinschaft, eine alten WG, aber dann den Triumph in Händen vorträgt. Sind Sie auch ein bisschen Sozialistin?
Na klar, natürlich bin ich das. Oder besser gesagt, ich war das. Jetzt kann ich, ich weiß nicht mehr, wo ich Sozialistin sein soll. Es gibt ja kaum noch welche.
In diesem Buch vor 30 Jahren in der Fischer-Taschenbuchreihe Mein Lesebuch, da schreiben Sie, dass Sie Geschichten ausgewählt haben, wo Ihre Faszination von immer den gleichen Themen ausgeht. Liebe, Tod, Gewalt, Macht und die alles leidbestimmende Einsamkeit. Vieles von dem sind ja auch Themen Ihrer Bücher. Aber kommt bei Ihren Büchern noch was ganz Entscheidendes hinzu? Freundschaft, Solidarität, Zusammenhalt?
Nee, vor allen Dingen Solidarität oder wie gesagt Gerechtigkeit ist eigentlich immer mein Motiv gewesen. Das habe ich aber später erst gemerkt, dass mich das getrieben hat. Also Gerechtigkeit für Gefangene oder meine Knastleute. Dass ich mit lebenslänglichen 1,5 Jahre jede Woche zusammen war, ohne zu wissen, was sie getan haben. Und dann, weil mich das gar nicht interessiert hat, aber nach 1,5 Jahren habe ich gefragt, was habt ihr eigentlich gemacht? Und dann haben die gesagt, wir haben alle jemanden umgebracht. Und dann hat einer gesagt, weißt du denn gar nicht, wie unsere Gruppe heißt? Sag ich, nein, die heißt Leonies Killergruppe. So hieß ich hier im Tegel, im Knast, ja.
Wie haben Sie damals reagiert, als Sie das gehört haben, dass hier im Gefängnis, in der Justizvollzugsanstalt in Berlin-Tegel, da Leute, die da einsitzen, als Leonies Killergruppe bezeichnet wurden?
Ich fand das wunderbar. Ich fand das einen tollen Namen. Habe ich allen Leuten erzählt und alle Leute waren, was, du bist mit lebenslänglichen Mördern zusammen?
Wenn ich jetzt sage, dass neben dem Gerechtigkeitssinn das hervorstechendste Charaktermerkmal von Leonie Ossowski der Humor und manchmal auch ein sehr schwarzer Humor ist, würden Sie dann widersprechen?
Nein, unter gar keinen Umständen. Unter gar keinen Umständen. Humor ist für mich das Wichtigste, was es überhaupt gibt, neben den allen anderen anständigen Sachen, die man machen muss. Ja.